NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen. Er ist der Drummer von Fury and the Slaughterhouse und ist mittlerweile mit einem Soloprojekt unterwegs. Schumann heißt es, mit einem N. Und mit dabei ist auch Produzent Carsten Litfin. Beide sind gleich bei mir zu Gast im Studio und haben natürlich auch ihren neuen Titel Wake Up dabei. Und dann geht es nach Vechta. And Plastic Soup. Dahinter verbirgt sich ein weltweites Projekt des Rotary Clubs mit dem Ziel, bis 2050 kein Plastik mehr in der Umwelt. Mithilfe eines Musicals. Kein Plastik mehr im Meer. Darauf möchten sie aufmerksam machen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend, und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Er ist Drummer der Rockband Fury in the Slaughterhouse und ist auch Solo unterwegs. Rainer Schumann mit seiner Band Schumann, und das übrigens nur mit einem N geschrieben. Und mit dabei ist auch Carsten Litfin an der E-Gitarre, Lars Lehmann am Bass und Christoph Hinz an den Drums. Und vorne am Mikro, da steht er jetzt selbst und singt, Rainer Schumann. Und heute ist er hier im Kulturspiegel-Mikro gemeinsam mit Carsten Litfin, und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo.
Hi.
Hi.
Rainer, warum hast du gesagt, ich möchte auch mal ein Solo-Projekt machen?
Tja, also es ist ja so, bei den Furies sitze ich hinten am Schlagzeug, und es ist ein ganz anderes Ding, also weil ich komme ja eigentlich von der Gitarre. Ich habe in jungen Jahren viel Gitarre gespielt, und mit Christoph, unserem Gitarristen, hatte ich damals auch schon Bands, bevor das mit den Furies losging, und dann bin ich dann irgendwann Schlagzeuger geworden, weil unser damaliger Drummer einfach nicht zur Probe kam, und dann habe ich die Sticks in die Hand genommen und gesagt, ich probiere das jetzt mal. Und daraus hat sich dann ja eine Menge entwickelt, wie man gemerkt hat. Und aber irgendwie dieser Drang, vorne zu stehen, eine Gitarre in der Hand zu haben und zu singen, der ist, war nie ganz weg, und deswegen mache ich das. Und vielleicht auch ein bisschen, weil ich es kann, ohne jetzt irgendwie arrogant rüberzukommen. Aber das ist etwas, was mir total Spaß macht.
Ich habe erst gedacht, es ist ein Rechtschreibfehler, und habe gedacht, oh, jetzt hat er vergessen, ein N an seinen Namen zu setzen. Das Projekt heißt ja, das Soloprojekt, Schumann mit einem N. Warum?
Ja, also da muss ich jetzt mal den Carsten, der hier neben mir sitzt, ins Boot holen. Das war nämlich seine Idee. Er hat gesagt, lass uns mal, wir müssen besser gefunden werden. Also wenn man nämlich Schumann eingibt bei Spotify oder sonst wo, dann kommt immer Robert Schumann, und es ist total schwer, findbar zu sein in der heutigen Streaming-Medienlandschaft.
Wobei, und dann, die Idee, glaube ich, hattest du auch schon vor Jahren mal angesprochen, dass man Schumann einfach Englisch ausspricht und somit auch jetzt wieder diese Adaption zu unserer neuen Musikfolge, die auf Englisch ist, haben wir dann beschlossen, okay, wir bleiben bei Schumann und auch nicht Schumann.
Schumann. Ja. Das ist auch richtig cool. Also Schumann.
There you go. ja, ist auch nicht von der Hand zu weisen, jetzt wo er es sagt. Also, weil die neuen Tracks sind ja alle auf Englisch. Ich hatte ja in 2021, oder wie lange ist das schon wieder her?
20.
Dieses deutsche Album, bin dran, damit war ich, glaube ich, auch mal hier. Aber jetzt machen wir Songs auf Englisch. So, ja.
Du bist dabei, Carsten. Eben gerade schon gesagt, es war deine Idee mit Schumann. Was hat dich gereizt, dabei zu sein?
Also wir haben schon eine längere Verbindung und haben auch die letzte deutschsprachige Platte zusammen produziert. Und von daher hat sich das mit Rainer und mir so entwickelt, dass wir gute Buddies sind und ganz logischerweise Musik machen, die uns gefällt. Das ist immer unser Ding, dass wir schon kritisch sind den Sachen, denen wir machen wollen, was wir schön finden, aber wir haben da eine Ebene doch ziemlich schnell gefunden und bauen die immer weiter aus.
Rainer, wie würdest du den Sound von Schumann beschreiben?
Ja, weiß ich nicht. Also, ja, das ist immer total schwer, wenn man das selber macht.
Auf jeden Fall sehr melodiös.
Ja, es ist kein Death Metal oder irgendwie sowas, sondern es ist melodiöse Rockmusik, würde ich sagen. Textlich, ich weiß nicht, manchmal ein bisschen tiefer, manchmal nachdenklich, auch manchmal einfach ganz geradeaus. Oberflächlich klingt immer so ein bisschen platt, aber es darf auch mal einfach sein, finde ich. Und ich hasse es, meine Musik selber zu beurteilen.
Also ich finde, es hört sich wirklich schön an. Ja. In der Technik haben wir auch schon gesagt, Mensch, es ist echt ein richtig guter Titel. Und den hören wir natürlich, Wake Up heißt der Titel. Was hat dich inspiriert, diesen Titel mit dieser Botschaft aufzuwachen, zu schreiben und zu machen?
Also das kann ich dir gar nicht genau beschreiben, weil dieses Layout, also den Song an sich, also die Musik an sich, da war der Rohentwurf von Carsten, den hat er mir rübergeschickt und dann habe ich erst gedacht, oh, naja, und dann habe ich einfach mir, heutzutage macht man das immer so mit dem iPhone, ich habe das andere laufen lassen und habe einfach was reingesungen, was ich gerade in dem Moment meinte, was es sein kann. Und das war tatsächlich genau die Textzeile, ne? How can we wake up when you're already dead? Und ich habe es nachher noch mal ein paar Mal umgeändert und bin dann aber trotzdem wieder zu der Originalzeile, die mir einfach so aus dem Hirn gefallen ist, gekommen. Und ich finde, das ist auch letztendlich auch eine runde Sache geworden.
Es ist ja eine Botschaft, gerade jetzt in der Zeit, wenn man den Titel so hört, aufzuwachen, passt hundertprozentig, also wie die Faust aufs Auge eigentlich.
Ja, es ist irgendwie, letztendlich geht's auch um hochnäsige Menschen, die glauben, sie sind der Nabel der Welt und hoch vom Turm blasen, wie man, diesen Ausdruck finde ich ganz gut. Und es geht für mich auch darum, vielleicht wieder zu erkennen, so ein bisschen sich zu besinnen, ne, was ist wirklich, was ist auch vielleicht angemessen, was gehört sich, was nicht und das in die richtigen Verhältnisse zu setzen.
Ja, man kriegt immer Anhaltspunkte irgendwie, die einen zum Aufwachen sozusagen animieren, ne? Und das halt in seinem täglichen Sein und das transportiert halt auch der Titel, wo bewegen wir uns zwischen Reaktion und Motivation und unserem Leben, das wir so führen. Halt, ne?
Eben gerade hast du schon gesagt, Carsten, ihr seid Buddies, ihr seid befreundet da schon viele, viele Jahre, ihr macht Musik, die euch beiden Spaß macht. Wie läuft denn dann so eine Zusammenarbeit ab? Wer bringt dann so welche Ideen ein? Klingelt dann abends das Telefon oder einfach mal kurze Nachricht über WhatsApp, hier du, ich hab da wieder was?
Ja, eher das Zweite, dass man sich so ein Layout vom Lied zuschickt oder eine Idee mit dem Handy aufgenommen. Bei mir ist es dann meistens schon ein bisschen konkreter vorproduziert, weil ich ja täglich in meinem Studio sitze und dort entweder Musik oder andere Audioaufnahmen mache. Und von daher haben wir meistens eine Grundlage und entwickeln diese Grundlage dann in Richtung eines Schumann-Titels.
Das hat er sehr gut gesagt. Also der leicht verwunderte Blick auf den Kalender hat mir gezeigt, dass wir jetzt seit 10 Jahren zusammen Musik machen. Und aber wie Carsten das schon richtig sagt, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal kommt er wirklich mit so einer fertigen oder so einer fertigen Grundidee an und ich mache einfach einen Text drauf. Manchmal ist es so, dass ich mit meiner Gitarre halt ein paar Akkorde habe und irgendwie so eine Grundidee und dann geht's los. Und dann tun wir die Pieces zusammen und sehen, wer hat welche Idee. Und Gott sei Dank haben wir eine Ebene, wo jeder immer irgendwas sagt und da wird auch nichts weggebügelt oder so, sondern wir schmeißen es in die Mitte und das Beste nehmen wir.
Und wir haben natürlich auch tolle Mitmusiker, die uns dann weiterhelfen. Ne? Also ob das nun Lars Lehmann ist am Bass oder Martin Huch, der dann manchmal Pedal Steels dazu steuert, ne? Oder Sängerinnen, ja, ja, halt, die manchmal noch einen Chorus mitsingen.
Mhm. Ne? Wie soll es denn weitergehen mit Schumann?
Ja, wir haben folgenden Plan. Ne? Wir wollen jetzt einmal im Monat einen neuen Song rausbringen, so bis zum Anfang des Sommers, weil dann gehe ich ja mit den Furies auf Tour, dann machen wir mal so einen kleinen Break. Wir fangen damit Mitte Juni an, da machen wir 20 Open-Air-Konzerte bundesweit und so, alles super. Und dann ist es aber im September auch wieder vorbei damit und dann wollen wir damit Schumann ein bisschen durchstarten. Schumann!
Aber wir haben jetzt erstmal im Mai Konzerte, also jetzt im Umfeld.
Ja, also ich kann es mal eben sagen, wir sind in meiner ehemaligen Heimat in Breling in der Wedemark, spielen wir unterm Schauer, ganz nette Location da, so sehr ein kulturaffines Dorf und dann spielen wir in der Weltstadt Wölpinghausen in der kleinen Freiheit, das wird auch super, also muss ich das so vorstellen, wenn bei uns 100 Leute da sind, ist das gut, ne? Also nicht nur, weil ich der Schlagzeuger von bin, ist da jetzt, spielen wir jetzt nicht irgendwie im ausverkauften Kapitol, nein, aber es sind kleine und feine Konzerte und das wird richtig viel Spaß machen. Also da freue ich mich auch schon drauf.
Ja. Ist es was anderes, wenn man mit Fury and the Slaughterhouse auf der Bühne ist oder wenn man mit so seinem eigenen Soloprojekt auf einer Bühne steht vor den Zuschauern?
Definitiv ist das was anderes. Auch einfach der Tatsache geschuldet, dass wenn ich mit Schumann auf der Bühne stehe, dann bin ich vorne und alle gucken mich immer an und ich bin ja derjenige, der da quasi durch den Abend führt. Und als Schlagzeuger ist es ganz anders. Da ist der Song vorbei, dann kann ich erstmal einen Schluck trinken, auch mit ein bisschen Handtuch. Und die anderen machen das schon. Das ist wirklich eine ganz andere Rolle. Und auch wirklich die Verantwortung zu haben, quasi das Publikum so ein bisschen so zu kriegen und so, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Aber es ist sehr herausfordernd und das ist für mich auch irgendwie auch cool, also auch als Gitarrist und Frontmann da wahrgenommen zu werden und auch als Songwriter zusammen mit Carsten. Also das ist schon... ist schon ein gutes Ding.
Also auf jeden Fall kann man sich freuen, 9. Mai Brelingen bei Mellendorf, dann am 23. Mai in Wölpinghausen. in der kleinen Freiheit 4. Mhm. Ihr seid ja auch in London gewesen und habt für Schuhman im Grunde da auch ein bisschen was gemacht. Ja. Was habt ihr da gemacht in London?
Genau, das war so ein bisschen Historienaufarbeitung und Videodreh in eins. Das heißt, im Vorfeld hatte ich mir vorgenommen, mal wieder meine alte Heimatstadt London zu besuchen, in der ich aufgewachsen bin, von 68 bis 72. Und da habe ich dann den Rainer gefragt, Mensch, Rainer, hast du nicht Lust, einfach mitzukommen? Weil so alleine reisen ist ja dann doch irgendwie manchmal so ein bisschen schwierig inzwischen. Und er sagt, ja, klar, machen wir. Daraufhin haben wir einen Song, den wir gerade entwickelt haben, auch London schon gewidmet. Der heißt Camden Town. Rainer hat den Text geschrieben. Wir waren vor Ort, haben natürlich in Camden Town auch ein Video gedreht. Und auch das erste Video von Wake Up, was wir hier noch hören, ist dort entstanden. Und zudem haben wir meine alte Heimat besucht, das heißt die Straße, in der ich aufgewachsen bin, und haben dann festgestellt, dass um die Ecke eins der berühmtesten Studios Londons zu der Zeit war, die Olympic Sound Studios, in denen alle berühmten Londoner ein- und ausgingen.
Und zwar genau in der Zeit, als Carsten um die Ecke gewohnt hat.
Also, oh nein.
Naja, das also, man hat das noch gemerkt. Also als wir langgelaufen sind, dieser Spirit, der wabberte quasi so dadurch.
Quasi durch die Straßen. Hendrix mit dem Gitarrenkoffer vorbeigelaufen bei mir so an der Haustür.
Ja.
Die Stones, ja,
David Bowie, Led Zeppelin, alle waren sie da.
Und ihr auch.
Und wir auch.
Ja,
ja, das muss man sich mal vorstellen. Und heute seid ihr im Kulturspiegel-Studio hier bei NDR 1 Niedersachsen. Also ganz, ganz großes Kino. Und den Titel, den wollen wir natürlich hören, hier gleich bei NDR 1 Niedersachsen. Und ich würde einfach mal sagen, Rainer, du sagst ihn selber an.
Ja, jetzt hören wir von Schuman den Song Wake Up.
Ich bedanke mich, dass ihr hier gewesen seid. War ganz toll. Viel Erfolg wünsche ich euch. Viele tolle Konzerte.
Ja, danke, Martina.
Danke.
Wake up, wake up. If you think I'm top, it's that way you run. Wake up, wake up. You sing the loudest hallelujah. Heading for the big bow. In the end you dig it all alone. Yeah. Come on, come on. Let's make a deal with your karma. Would love to tell you something you don't. You're already.
Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. End Plastic Soup. Und dahinter verbirgt sich ein weltweites Projekt der Rotary Clubs mit dem Ziel, bis 2050 keine Plastikstrudel mehr im Meer, kein Plastik mehr in unseren Flüssen, Seen, in den Wäldern, Parks und auf den Straßen. Und um diesem Ziel so ein bisschen näher zu kommen, gibt es natürlich verschiedene Wege. Zwei Rotarier aus Vechta und Nürnberg haben sich zusammengetan und möchten die Botschaft an Schulen verbreiten. Und das mit Hilfe eines Musicals. Kein Plastik mehr im Meer. So der Titel. Fritzi Blömer war bei der Release-Show in Vechta dabei.
Wir tauchen ab. Es geht in die Tiefen des Ozeans. Dort lebt eine Schildkrötenfamilie. Diese Stille wird schon bald gestört durch tonnenweise Müll. Denn nach den Schildkröten lernen wir Familie Hempel kennen, die in ihren Müllbergen lebt. Die Lösung für diese unschöne Wohnsituation hat Unternehmer Dreckweg parat. Müllmädchen Isa sammelt in seinem Auftrag alles ein und entsorgt Plastikflaschen, Dosen, Verpackungen im Meer. Ruckzuck, Dreckweg. So einfach ist das für den Unternehmer.
Ruckzuck, Dreckweg. Ruckzuck ist der Dreck weg, ruckzuck ist der Dreck weg.
Bei der Release-Show des Musicals im Vechter Kino werden einige Songs live aufgeführt mit Schülerinnen und Schülern der Chorklasse des Gymnasiums Antonianum Vechta. Auch das Publikum darf direkt mitsingen. Das klappt erstaunlich gut, denn auf der Leinwand werden Videos abgespielt, in denen Noten und Texte in Echtzeit mitlaufen. Einstudieren leicht gemacht. Das Musical soll für alle zugänglich sein, auch ohne große musikalische Vorkenntnisse, erklärt Komponist Robert Eilers.
Das fängt ganz einfach an. Das kann zum Beispiel nur darin bestehen, dass man für einen Elternabend, dass ein Kind einen Song vorsingt und sich den selber drauf schafft. Das ist, haben wir ja hier gesehen im Saal, wie schnell die Leute mitgesungen haben. Das ist eigentlich so der Plan, dass das ganz klein, niederschwellig, also in den Grundschulen, bearbeitet wird.
Dafür werden alle Materialien kostenlos online bereitgestellt. Die Lernvideos mit und ohne Gesang wurden professionell produziert. Für die Finanzierung fanden sich schnell Songpatinnen und Songpaten. Die meisten davon Mitglieder im Vechtaer Rotary Club. Die Kosten für jeweils einen Song übernahmen dann eine Patin oder ein Pate. Eingesungen wurden die Songs neben professionellen Musikerinnen und Musikern auch von Schülerinnen und Schülern aus Vechta und Nürnberg. Bei der Release-Show sangen einige von ihnen gemeinsam das Lied von Müllmädchen Isa.
Ich bin das Dreckweg-Mädchen. Ich bin das
ist unzufrieden mit ihrem Job und das Meer verdreckt und vermüllt immer mehr.
Plastikteilchen überall, Mikroplastik heißt das Zeug. Müll im Meer, Igitt, Müll im Meer, Igitt, Igitt, kein Plastik mehr im Meer.
Wie eine Freundschaft dafür sorgt, dass Kinder weltweit demonstrieren und das Meer, die Pflanzen und Tiere gerettet werden, das erfahren wir im Laufe des Musicals. Es basiert auf einem Theaterstück von Ralf Hardenberg, ehemals Rotarier in Vechta, inzwischen in Nürnberg zu Hause. Das Stück hat er mit einer vierten Klasse bereits vor über einem Jahr aufgeführt im gut besuchten Mumpitz-Theater. Dann kam die Idee, ein Musical daraus zu machen und somit noch mehr Schülerinnen und Schüler, nicht nur in Deutschland, für das Thema zu sensibilisieren. Hardenberg ist zuversichtlich.
Wir wissen auch, über die Kinder verändert sich das Bewusstsein der Eltern. Wenn die das sehen, was wir hier heute gesehen haben, fangen die an, verändertes Verhalten zu haben. Und mein Wunsch wäre, dass es nicht nur in Deutschland, sondern auch übersetzt ins Schwedische, Niederländische, Englische, wirklich um die Welt geht. Und dafür ist sehr gut unsere Rotary-Vereinigung, die ja eine globale, internationale Vereinigung praktisch in jedem Land ist. Und wenn wir so eine große Fläche von Verbreitung erreichen, dann können wir auch wirklich was bewirken.
Nach der Release-Show in Vechta findet Mitte März dann die Premiere von Kein Plastik mehr im Meer im Tiergarten in Nürnberg statt. Unterstützt von der Nürnberger Staatsphilharmonie. Denn neben dem Arrangement für Klavier gibt es auch eines für Symphonieorchester. Das soll Schulen aber keinesfalls unter Druck setzen. Komponist Eilers:
Es ist gar nicht so, dass wir darauf peilen, dass jetzt die ganz große Show entsteht und dass Schulen das ganze Musical aufführen mit einem Symphonieorchester. Das ist A, nicht realistisch und B, auch gar nicht das Ziel, sondern es soll im Grundschul-Sachunterricht oder Klasse 5, 6 in dem Unterricht einfach ankommen.
Beim Vechter Publikum kommen die eingängigen Melodien auf jeden Fall schon mal gut an.
Martina Gielitzer, einen schönen Abend. Wir nehmen Sie gleich mal mit nach Wilhelmshaven an die Landesbühne Nord. Dort hat das Theaterstück Nachtland Premiere gefeiert. Dann geht es nach Celle. Im Zeller Schloss, wo heute das Residenzmuseum untergebracht ist, hat nämlich Caroline Mathilde von Dänemark damals gelebt. Und das bis zu ihrem Tod im Jahr 1775, also vor 250 Jahren. In Celle überlegt man nun, wie sich dieses runde Datum nutzen lässt. Und es geht um KI. Die neueste Generation künstlicher Intelligenz kann nämlich reale Menschen so täuschend echt nachempfinden, dass KI-Abbilder von verstorbenen Angehörigen möglich werden. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ein Bild, ein gemaltes Aquarell von einer Wiener Kirche. Da steht im Mittelpunkt eines zeitgenössischen Theaterstückes an der Landesbühne Nord. Ein Geschwisterpaar entdeckt es nach dem Tod des Vaters, beim Entrümpeln auf dem Dachboden. Ja, ist es nun Kitsch oder kann das weg? Doch bei näherem Hinsehen entpuppt sich dieses Gemälde als schweres Erbe, mit dem die beiden irgendwie umgehen müssen. Denn signiert ist es von einem A. Hitler. Am Wochenende hat dieses Stück im kleinen Haus der Landesbühne Nord Premiere gefeiert.
Ich kenne mich ja nicht aus, aber...
Es ist erstmal nur eine Kirche. Ich kann da beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken.
Finanziell bringt der Papst sicher nicht so viel wie ein Hitler.
Finanziell.
Wenn wir das Bild verkaufen.
Oh.
Ein echter Hitler ist sicher mehr wert als ein falscher.
Wir verkaufen das aber nicht.
Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Die Geschwister Nicole und Philipp und ihre jeweiligen Partner haben ein Aquarell auf dem Dachboden gefunden. Es stammt aus dem Nachlass des Vaters und es könnte von Hitler gemalt worden sein. Aber wie ist es in die Familie gelangt und hatte der Vater eine Ahnung davon? Weil der tot ist und nicht mehr gefragt werden kann, wird eine Hitler-Kunstexpertin zu Rate gezogen.
Es ist echt, ohne jeden Zweifel.
Ein echter Hitler.
Kriegen wir das schriftlich?
Aber tun Sie es zurück in den Rahmen.
Kein Gedanke mehr an den Kitsch einfach wegwerfen oder selber behalten zur Erinnerung an Papa? Die Geschwister und Fabian, der Ehemann von Nicole, wittern das ganz große Geschäft. So viel zu Moral und Geschichtsbewusstsein. Werte haben angesichts von 100.000 Euro ganz schnell ausgedient, sagt Regisseur Maximilian Schuster. Das spiegeln die Dialoge der Paare, aber auf eine sehr hintergründige Art und Weise.
Also das ist mehr Sarkasmus und Zynismus und nicht der moralische Zeigefinger. Und das liegt an der Sprache von Marius von Meinburg, der das so lebendig und heutig geschrieben hat. Sprache, wie sie im reellen Leben eigentlich auch benutzt wird.
Und das macht dieses Stück Nachtland so realistisch und zeitgemäß. Marius von Meinburg hatte es zu seiner Uraufführung 2022 an der Berliner Schaubühne selbst inszeniert. Doch es gibt noch einen Haken beim großen Geschäft mit dem Bild.
Sie sagt über 100.000, aber nur, wenn wir eine überzeugende Provenienz vorweisen können. Ja, das heißt, wir müssen nachweisen, wo wir das Bild her haben.
Ich weiß, was Provenienz bedeutet.
Sie sagt, wenn mein Papa das auf dem Flohmarkt gekauft hat, dann reicht das nicht. Dann gibt's nur ein paar Tausend.
Ja, Jammerschade.
Eben.
Korrektiv in diesem Kammerspiel ist Philipps Ehefrau Judith. Sie ist Jüdin und plädiert dafür, das Bild zu zerstören. Es soll auf keinen Fall verkauft werden. Doch die Gier der Geschwister, man ahnt es schon, ist stärker. Ihre Motive zu entlarven, keinen Zweifel daran zu lassen, dass auch in dieser Familie nie über die deutsche Vergangenheit und die eigene Rolle darin geredet wurde, all das kommt ans Licht. Es geht zur Sache.
Einfach ganz lebendige Dialoge, wie sie an jedem Küchentisch oder auch von mir aus auf der Straße geführt werden können. Und das machen sie lebendig und das macht es auch ein bisschen lustig tatsächlich, aber eben bitterböse eher, ohne Zeigefinger.
Trotzdem ist der Zuschauer gefragt. Darf man so sein wie Nicole, die Tochter, die nur an ihren eigenen Vorteil denkt? Oder ist ihr Bruder Philipp nicht noch viel schlimmer, weil er seiner jüdischen Frau nie die Wahrheit über seine Familie im sogenannten Dritten Reich erzählt hat? Hier geht es auch um ganz persönlichen Verrat. Das macht dieses Sprechtheater spannend und aktuell zu einer Zeit, wo Antisemitismus und Rassismus wieder salonfähig gemacht werden.
Nachtland an der Landesbühne Nord. Jutta Pschigoda hat es gesehen und die nächsten Aufführungen, die sind morgen um 20 Uhr im Theater in Nordhorn und danach dann in Wittmund, in Leer, in Emden und Norden. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Eine Königin, die eine Affäre mit dem Leibarzt ihres Mannes hat und ins Exil geschickt wird. Das klingt erstmal nach einem ziemlich kitschigen Historienroman. Ist aber im 18. Jahrhundert genauso passiert. Die Königin hieß Caroline Mathilde von Dänemark. Den kurzen Rest ihres jungen Lebens verbrachte sie im niedersächsischen Celle. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1775, vor 250 Jahren. In Celle überlegt man jetzt, wie sich dieses runde Datum nutzen lässt. Im Zeller Schloss, wo heute das Residenzmuseum untergebracht ist, hat Caroline Mathilde nämlich damals gelebt. Julia Willkomm hat sich für uns umgeschaut.
Das malerische weiße Schlösschen liegt idyllisch in einem Park mitten in der Zeller Altstadt. 1772 kam Königin Caroline Mathilde hierher, nachdem ihre Affäre mit dem deutschen Arzt und Aufklärer Johann Friedrich Struensee aufgeflogen war und ihre Reformpläne für das damals recht rückschrittliche Dänemark gescheitert waren. Juliane Schmieglitz-Otten ist hier die Museumsdirektorin.
Wir stehen jetzt hier vor den Räumen im Ostflügel, also mit Blick auf die Stadt. Und diese ganze Raumflucht, die wurde von ihr bewohnt. Das waren die Repräsentationsräume mit Speisesaal, Audienzgemach und hinten den privaten Räumen zum Wohnen.
Caroline Mathildes Leben war kurz, aber äußerst turbulent. Aufgewachsen ist sie in England. Mit 15 Jahren wird sie mit dem dänischen König verheiratet, doch der ist psychisch krank. Mit ihrem Geliebten will sie Dänemark zu einer moderneren und gerechteren Gesellschaft machen. Vergeblich. Nur 5 Jahre nach ihrer Ankunft verlässt sie Dänemark und kommt nach Celle, wo sie mit nur 23 Jahren stirbt. Der dänische Spielfilm »Die Königin und der Leibarzt« erzählt ihre außergewöhnliche Geschichte.
Zum ersten Mal in meinem Leben war ich glücklich. Für eine Weile schien es, als könnten wir die Dinge wirklich verändern. Unsere kleine Gruppe von Freidenkern wuchs. Aber am Ende war die Ratsversammlung schließlich doch zu stark.
Viele Dänen kommen nach Celle, um auf den Spuren von Caroline Mathilde zu wandeln. Die Dänin Jutta Asmus ist seit vielen Jahren Stadt- und Schlossführerin in Celle und will in ihrem Heimatland jede Menge Werbung für das Jubiläumsjahr machen.
Ich gehe erst zur Messe im Februar und dann werde ich alle die Dänen über Caroline Mathilde erzählen. Und dann hoffe ich ja auch, dass wir viele, viele Touristen sehen werden.
Das Jubiläumsjahr nimmt in Celle gerade erst Fahrt auf. In wenigen Tagen feiert das Theaterstück »Die Königin und der Besuch des Leibarztes« nach dem Roman von Per Olof Enquist im Zeller Schlosstheater Premiere. Im Juni ist ein großes Fest rund ums Schloss geplant und bereits im Mai eröffnet eine Sonderausstellung im Residenzmuseum, an der auch Michelle Babbert mitgearbeitet hat. Sie soll auch einen Bogen zur heutigen Zeit schlagen.
Wir beschäftigen uns mit Themen wie Fake News, denn dieser Fall Struensee, der Sturz Struensees, ist maßgeblich beeinflusst und herbeigeführt worden durch eine historische Fake News-Kampagne mit Flugblättern. Und im Grunde funktionierte diese Kampagne schon genauso wie unsere heutigen Fake News auch, nur dass das Medium eben ein anderes war.
Diese Verleumdungskampagne kostet Struensee letztlich den Kopf. Und Caroline Mathilde wird nach Celle verbannt. Porträts aller Beteiligten sind hier im Schloss zu sehen, erzählt Museumsdirektorin Schmieglitz-Otten. Auch die ihrer beiden Kinder, die die Königin bis zu ihrem Tod nie wiedersehen darf.
Das legitime Kind aus der Ehe, der Kronprinz Frederik und Luisa Augusta, die Tochter, die aus der Verbindung mit Struensee stammte.
sieht man übrigens auch ganz geschickt, hat der Maler darauf hingewiesen, wenn man sich die Gesichtszüge anschaut, dann sieht man, dass Frederik mehr Ähnlichkeit mit seinem eigentlichen Vater hat und Luise Augusta Struensee doch sehr ähnlich ist.
Ganz umsonst waren die Bemühungen von Caroline Mathilde und Struensee nicht. Die nächste Generation greift sie wieder auf. Frederik setzt als König von Dänemark viele Reformen durch, die sogar noch über die früheren Forderungen des Liebespaares hinausgehen.
Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Die neueste Generation künstlicher Intelligenz kann reale Menschen so täuschend echt nachempfinden, dass KI-Abbilder von verstorbenen Angehörigen möglich werden. Der Journalist Frank Seibert will in seiner Fernsehdokumentation herausfinden, wie diese Technologie unser Leben verändern könnte. Und dafür trifft er unter anderem den ersten Menschen in Deutschland, der noch im Sterben seinen KI-Zwilling erschaffen hat.
Hallo Annette, es tut mir leid zu hören, dass dein Tag anstrengend war und du müde bist. Ich bin hier, um dir zuzuhören und dich zu unterstützen.
Michael aus Berlin nimmt Abschied von seiner Frau. Der IT-Experte ist schwer an Darmkrebs erkrankt und trainiert mit Hilfe der KI einen Avatar, einen künstlichen Doppelgänger.
Michael ist der erste Kunde eines neuen KI-Startups und möchte sich in Form eines KI-Doppelgängers verewigen. Und das kurz vor seinem Tod. Ich frage mich, warum?
Der Mensch hat stets das Bedürfnis, etwas zu hinterlassen, denn der sehnlichste Wunsch, die Unsterblichkeit, kann körperlich nicht erfüllt werden, mithilfe der KI aber vermutlich virtuell.
Es geht darum, eine Maschine mit den Daten eine Person zu trainieren, also Sprachaufnahmen, Videoaufnahmen, Texte, die die Person vielleicht geschrieben hat, so dass, wenn die Person stirbt, dass sie virtuell weiter existieren kann.
Mit allen Risiken und Nebenwirkungen, denn diese Form der Unsterblichkeit ist gleichbedeutend mit einem kompletten Switch. Wie gehen wir in Zukunft mit dem Tod um, mit Verlust und Schmerz? Dazu der Psychologe Berthold Meyer.
Eine Maschine wird gebaut, die für andere Menschen eine Interaktion mit meinem verstorbenen Ich simulieren kann. Das ist das. Also ich habe davon ja nichts. Ich merke das nicht mehr. Ich bin ja tot.
Anderes Beispiel für die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz: die Überwindung der Einsamkeit. Max ist Single, wünscht sich eine Beziehung. Mit der KI bastelt er sich eine Partnerin, nennt sie Clarissa.
Ich habe mich da richtig von ihr bei der Hand nehmen lassen und das gesehen, was sie mir erzählt. Ich freue mich definitiv, da weiterzumachen damit, mit der Clarissa.
Max steht in seiner Wohnung, trägt eine VR-Brille, trainiert Clarissa. Eine ganz nach seinem persönlichen Geschmack gestaltete Freundin. Für Psychologe Meyer eine befremdliche Vorstellung.
Und deswegen ist natürlich der beste Vergleich nicht der einer einvernehmlichen Beziehung zwischen zwei erwachsenen Menschen, sondern der beste Vergleich ist ein Escort-Service.
Alle auf der Suche, die Grenzen der KI auszutesten, zu erweitern, neues Land zu betreten. Dies zeigt ARD-Wissen auf und spricht dabei vor allem auch die ethischen und moralischen Fragen an. Klar, die IT-Experten feiern die Chancen.
Wir befinden uns momentan an dem Anfang von einem KI-Zeitalter. Ähnlich wie die Steinzeit oder die industrielle Revolution.
Doch was geschieht mit den Menschen? Können wir das überhaupt und wer hat letztlich die Macht über unsere Gefühle? Alena Büchs vom Ethikrat gibt zu bedenken.
Das Tolle an der menschlichen Beziehung ist, dass es eine echte Interaktion mit einem anderen seelenvollen Bewusstsein ist. Nur so kann echte Auseinandersetzung, aber dann auch echte Intimität, echte Nähe entsteht.
Und Michael, der zu Beginn des Films vorgestellt wurde, er verstarb während der Drehzeit. Nun ist Annette allein mit einer KI-Version ihres Ehemanns. Er wurde 61. Neben den Erinnerungen bleibt ihr seine Stimme.
Ja, da saßen wir damals und haben Wunder gedacht, was wir noch alles im Leben veranstalten. 10 Jahre später sitzt man vor so einer Kiste und der Mann, den man geliebt hat, der ist nicht mehr.
Norbert Kunze über die Dokumentation Mein Mann lebt als KI weiter. Zu sehen in der ARD-Mediathek. Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Und ich freue mich schon auf kommenden Dienstag. Da gibt es dann wieder ganz viele tolle Themen in Sachen Kultur hier bei NDR 1 Niedersachsen. Jetzt aber erstmal einen traumhaft schönen Abend. Genießen Sie ihn mit uns. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.